This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Ende Januar 1943. Als ich ins Haus komme, sehe ich meine Mutter bereits am Küchentisch sitzen. Sie sitzt mit dem Rücken zu mir, doch als sie meine Schritte hört, hebt sie die Hand. Liebevoll hält sie einen Umschlag nach oben. Sofort schlägt mein Herz schneller. Ein Brief von der Front. Ich setze mich neben sie. Die Augen meiner Mutter sind wie von innen erleuchtet, so als würden Kerzen hinter ihnen brennen. Ich habe eigens auf dich gewartet. Der Brief ist von Onkel Willi. Mach schon auf! Aufgeregt rutsche ich mit dem Stuhl näher an sie heran, so als könnte ich somit auch meinem geliebten Onkel noch näher sein. Der Umschlag öffnet sich knisternd und meine Mutter faltet den Brief auf. Lächelnd fliegen ihre Augen über die ihr so bekannte Schrift. Dann beginnt sie zu lesen. Russland, 11. Januar 1943. Liebe Schwester, Herbertchen und Vater, heute am 11. Januar mittags um 14 Uhr habe ich wiederum Post von zu Hause erhalten. Und zwar einen Brief von dir, liebe Schwester. Einen von Emilie, einen von Grubers Emma und einen von Grubers Gertrud. War sehr froh über die viele Post und deinen großen lieben Brief, den du mir, liebe Schwester, noch im alten Jahr geschrieben hast. Ich danke dir recht herzlich dafür, für deine lieben Zeilen, und ich war glücklich, wieder einmal etwas von euch, meine Lieben, zu hören und zu erfahren. Als ich den Brief öffnete und anfing zu lesen, und zwar bis zu der Stelle, und habe etwas Trauriges, was ich dir, lieber Willi, wieder mitteilen muss, dachte ich in meinem Sinn, was damit wieder gemeint sei. Und las, dass wieder einer von uns gefallen ist. Und zwar unser Lollerer Fritzchen. Da konnte ich den Brief nicht weiterlesen, sondern fing an laut zu weinen. So weh hat mir das getan. Fritzchen war doch ein lieber Kerl. Er kam immer zu uns nach Buseck, wenn er auf Urlaub war, und besuchte uns. Das hätte er in seinem letzten Urlaub, als er daheim war, nicht geglaubt und gedacht, dass er die Weihnachten nicht mehr am Leben ist. Und müsse sein Leben für Volk und Vaterland dahingeben. Denn wie du mir schreibst, liebe Schwester, ist er bei den schweren Kämpfen bei Reschenu gefallen und den Heldentod gestorben und liegt auf einem Heldenfriedhof beerdigt. Liebe Schwester, bei diesen Kämpfen um Reschenu waren über Weihnachten schwere Kämpfe und viele deutsche Soldaten mussten ihr Leben für Führer und Vaterland hingeben. So auch unser liebes Fritzchen aus Lolla. Es ist immer gut, wenn ein Bekannter aus der Heimat in der gleichen Einheit ist, so wie es bei Fritzchen war, der dann in Feindeserde in Russland beerdigt wurde. Meine Lieben, die Tante tut mir am meisten leid, denn Fritzchen war doch ihr Ein und Alles. Was hat sie nicht alles getan, als er im Lazarett lag und hatte sich die Füße erfroren und dachte damals schon, er käme nicht mehr davon. Aber trotz allem ist er dann wieder gesund geworden. Und jetzt musste er sein junges Leben doch dahin geben. Sagt der Tante, ich täte ihr mein tiefes Mitleid aussprechen. Es hätte mich tief gerührt, als ich es erfahren habe. Sie soll stark sein, denn ich weiß, dass es ein schweres Leid ist, das ihr zugefügt wurde. Aber was ist daran zu machen? Wir sind Soldaten und müssen unsere Pflicht tun und kämpfen bis zum letzten Tropfen Herzblut. Liebe Schwester, Herbertchen und Vater, wie ich weiter las in eurem Brief, geht es euch allen recht gut. Seid noch alle gesund und munter, was bei mir jetzt auch noch der Fall ist. Bin noch gesund und wohlauf, was doch die Hauptsache ist. Ich werde schon durchkommen und die geliebte Heimat und euch wiedersehen. Dies ist mein größter Wunsch. Macht euch weiter keine zu großen Gedanken. Das neue Jahr wird doch hoffentlich den lang ersehnten Frieden und Sieg bringen. Und wir alle können dann siegreich in die geliebte Heimat einziehen. Meine Lieben, wie ich sehe, wollt ihr wieder schlachten und habt bereits einmal geschlachtet, wenn es auch ein Sonntag war. Wenn man zu seinem Recht kommen will, tut man alles, ob es ein Sonntag oder Freitag ist. Wir hier in Russland haben auch keine Sonntage. Wie ich weiterlas, ist auch mein Geld angekommen, die 80 Reichsmark. Ich werde Ende Januar wieder Geld abschicken. Hoffentlich kommt auch dieses gut an. Denn was will ich mit all dem Geld hier? Kann gar nichts damit anfangen, kann auch nichts kaufen, man bekommt hier nichts. Lieber Vater, hast du den Schweizer verkauft oder noch nicht? Was gibt es denn sonst noch in deinem Viehbestand? Hat denn Lotte auch schon gekalbt oder noch nicht? Und wie ist deine Milchwirtschaft? Gut oder nicht gut? Lieber Vater, das Geld, das ich hier in Russland spare, schicke ich all nach Hause, denn du kannst es gut gebrauchen. Ich hatte doch mal geschrieben, du solltest mal sehen, ob du das Baumstück von der Lolla-Tante kaufen kannst. Sonst ist meine Anzahlung von 170 Reichsmark, die ich schon gezahlt habe, zum Teufel. Ich habe jetzt die Gelegenheit und kann für den Kauf Geld schicken. Schreib mir wie oder wann und was es sich machen lässt. Was das Wetter anbelangt, hier bei uns in Russland ist ganz schöner Winter. Ziemlich viel Schnee und ziemlich kalt. Bis jetzt hat mir die Kälte noch nicht viel ausgemacht. Wenn ich auf Posten stehe, ziehe ich mich so dick an, dass wenn ich umfalle, ich nicht mehr aufstehen kann vor lauter Kleider. Ich ziehe alles an, was ich hier habe, denn das Leitwort heißt, Wärme schützt vor Kälte. Hoffentlich wird es nicht so streng, so wie im vorigen Jahr, dass man sich seine Knochen erfriert. Denn ihr seht ja, wie es ist bei Heinrich, wie arm es ist, wenn man seine Füße verliert. Heute, am Tag meines Geburtstages, habe ich am Tag frei bis abends 20 Uhr. Dann fängt der Dienst wieder an. Müssen Streife laufen mit 3 Mann 15 Kilometer. Eine lange Strecke der Eisenbahnschiene entlang und müssen kontrollieren, damit keine Sprengungen durch Partisanen gemacht werden. Ich bin immer froh, wenn ich meinen Dienst gemacht habe und bin wieder glücklich zurückgekehrt zu meinem Stützpunkt. Meine Lieben, heute an meinem Geburtstag bekam ich in der Früh schon gratuliert durch meinen Feldwebel. Und er bereichte mir einen Glückwunsch von der Kompanie, den ich euch hier diesen Brief beilege. Hebt es mir gut auf, denn es ist ein Andenken von meinem Geburtstag hier in Russland. Heute am Nachmittag habe ich mir ein Essen gemacht, und zwar Bratkartoffeln mit 2 Eiern, die wir zur Verpflegung bekommen haben. War ja gut, aber nicht so gut, wie wenn ich zu Hause gegessen hätte. Aber man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Deshalb habe ich meine Zulagemarken, die ich am 12.01. bekommen habe, Ottilie in einem Brief mitgeschickt nach Daubringen. Lasst sie euch mitbringen, wenn sie nach Hause kommt. Wenn ihr mir wieder etwas schickt, tut ein paar Äpfel dabei. Habe große Lust danach. Ihr müsst sie aber gut einpacken. Schickt mir auch ein kleines Beutelchen mit Leckerchen und auch etwas Wurst und Speck, damit ich mir ab und zu ein paar Eier machen kann. Nun will ich schließen, denn ich muss meinen Dienst antreten. Seid für heute alle recht herzlich gegrüßt von eurem lieben Onkel Willi. Ein besonderer Gruß und einen fetten Kuss an mein liebes Herbertchen. Auch du, lieber Vater, mach es gut und feiere deinen Geburtstag gesund und munter, wie ich meinen feiere hier in Russland. Es grüßt dich herzlich, dein lieber Sohn, Willi. Wir müssen sofort ein paar Äpfel holen und zurückschreiben. Mutter legt ihre Hand auf meine. Heute nicht mehr, Herbert. Das können wir morgen erledigen. Glaubst du, dass Onkel Willi auch sein Leben für Volk und Vaterland gibt? So wie Fritzchen? Meine Mutter wird einen Moment bleich um die Nase. Ich hoffe nicht, Herbert. Wir müssen ganz fest dran glauben, dass er zurückkommt. Glaubst du das? Natürlich, es ist ja der Onkel Willi. Hat er nicht geschrieben, dass dieses Jahr den Frieden bringt? Ja, Herbert, wir werden sehen. Mutter streicht mir übers Haar. Die Augen sind dunkel und trüb geworden, als hätte jemand die flackernden Kerzen ausgepustet. Morgen suche ich die schönsten und breiesten Äpfel für Onkel Willi aus. Dann hat er etwas Leckeres zu essen. Ich teile auch meine Wurst mit ihm. Ja, das machen wir. Er wird sich sicherlich freuen. In der heutigen Folge spreche ich mit Herbert Rau. Noch vor Kriegsausbruch wird Herbert 1939 in Altenbuseck in Hessen geboren. Zunächst erlebt er eine schöne und behütete Kindheit auf dem elterlichen Hof. Doch schon bald kommt der Krieg mit all seinen Schwierigkeiten. Herberts Vater und sein geliebter Onkel Willi werden nach Russland eingezogen. 1942 kehrt der Vater schwer verwundet zurück. Der Bruder seiner Mutter fällt 1943 in Russland. Herberts Patenonkel Willi fällt nur wenige Tage vor Kriegsende an der Oder. Die Mutter ist mit ihrem Kummer und der vielen Arbeit zu Hause allein. Sie kümmert sich um den Großvater, Herberts Cousinen Dodo und Mimi. 1944 wird noch der kleine Manfred geboren. Arbeit gibt es mehr als genug. Die Landwirtschaft, der Garten, die Küche, die Wäsche, die Kinder. Alles und jeder will versorgt werden. In der Nähe des Hofes leben russische und französische Kriegsgefangene. Ausgemerkelte und zaundürre Gestalten, denen Herbert hin und wieder einen Apfel oder ein Stück Brot vorbeibringt. Die Franzosen helfen den Bauern auf den Feldern bei der Arbeit. Leo und Andrisch, zwei dieser Männer, wachsen dem kleinen Herbert besonders ans Herz. Heiße Tränen fließen, als diese nach Ende des Krieges in die Heimat zurückkehren. Am 6. Dezember 1944 wird Gießen angegriffen. Amerikanische Flugzeuge werfen Bomben ab und legen die Stadt in Schutt und Asche. Herbert erinnert sich an die vielen verkohlten und verbrannten Leichen. Die Front rückt immer näher und näher. Im Frühjahr wird Altenbuseck von den Amis besetzt. Herbert erlebt die Jahre der Nachkriegszeit und trägt die Erinnerungen auch heute noch mit sich herum. Hört jetzt rein in das Interview, damit ihr Herberts Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Genau, bevor wir starten, könnten Sie eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden?
Vorkriegswanne, 28.07.39.
In Hessen sind Sie geboren und aufgewachsen, oder?
Ja.
Ja, ich habe schon gesehen, dass einige Passagen eben auf Hessisch waren. Die waren für mich nicht einfach zu verstehen. Ich komme ja aus Bayern, aus Oberbayern. Und dann ist es doch ein bisschen was ganz anderes.
So geht's dem Hessen in Bayern auch.
Genau. Genau. Ja, können Sie ein bisschen was über Ihre Kindheitserinnerungen erzählen?
Nicht eigentlich, aber was interessiert Sie?
Also im Grunde alles, was eben ja den Zweiten Weltkrieg betrifft, das Leben der Bevölkerung. Sie waren ja ein Kind in der damaligen Zeit. Wie hat sich das Leben verändert? Gut, Sie waren zu jung, um vorher nachher zu kennen.
Das ist eine gute Frage. Als ich getauft wurde, gab es angeblich die ersten Lebensmittelkarten. Erstmals. Mit der Sprache lernten wir auch Deutschland, Deutschland über alles. Gab nichts Besseres mit Adolf. Und dann, so langsam, sah man auch die andere Seite. Ehemalige Soldaten mit amputierten Beinen, Armen. Das Scheußlichste waren eigentlich die Züge von gefallenen Soldaten, also ausländische Soldaten und Russen. In der Nachbarschaft bei uns war ein Schamottwerk, das war Knochenarbeit und da mussten die Leute schuften. Ich weiß nicht wie lange, aber dann durften sie sonntags raus und durften sich im Umkreis von einem Kilometer frei bewegen. Dann kamen sie an, halb gemagert, verhärmt, einfach traurige Gestalten. Ehrendorf hatten mit ihren primitiven Möglichkeiten irgendwelche Spielsachen für uns Kinder gebastelt. Holz, Metall durften sie nicht, konnten sie Waffen machen. Ja. Und dann die Frage, was willst du dafür haben? Das war schon beschämend. Zwei, drei Äpfel. Also bist als Kind zum Großvater gerannt. Opa, Äpfel hat man gewürfelt. Darf ich? Das war eine schlimme Zeit. Aber irgendwo drüben viele noch immer die Nase hoch im Wind. Ganz hoch. Das Einzige, was wir hatten, war der Volksempfänger, so ein kleiner Kasten. Da hing man dann abends davor und hörte die angeblichen Siegesmeldungen von dort und dort. Und wenn dann die Briefe kamen, von Onkel, Bruder oder wer auch immer eingezogen worden war, die sagten mitunter etwas anderes aus. Viele wussten, es war vorbei. Ganz schlimm war es im Dorf. Da wurde ja noch täglich gebacken. Es war ein reines Bauerndorf. Und wenn dann die Rangordnung des Backens ausgelotet wurde, dann kam mir das halbe Dorf zusammen. Einige Glückscheißer dabei, dann ging es dann los. Adolf, der größte Wunderwaffe, Endsieg. Und das spricht sich auch bei uns wieder. Im Kindergarten, was haben wir gesungen? Ja, die Franzosen mit der blauen Hosen, mit der blauen Röchse, schlinke wie die Böcke. Ja, so ein Quatsch. Es ist so schön, Soldat zu sein, unten auf England. Ja. Im Kindergarten wurden wir mit kleinen Weidenkörbchen ausgerüstet. Dann ging es raus in die Taiga. Heilpflanzen sammeln. Für die tapferen Soldaten. In der Schule. Nur damit sie mal einen Überblick bekommen auf den Schulhof, der wirklich nicht sehr groß war. In der Mitte des Schulhofs stand ein 8-8-Flaggeschütz. Wir waren Kinder. Das Ding stand dort. Vor dem Ort eine riesige Flakstellung. In dem Ort. Und wir nannten das Bomben-Abwurfplatz. Man sagte, die Amis ihre Bomben abladen, die Flieger wurden aus Sperrholz gebastelt von einer Pioniereinheit. Denn nicht allzu weit von uns in Gießen war ein Einsatzhafen. Da haben sie dann Frankreich angegriffen. Waren wir auf dem Feld. Und es sagte sich im Flieger, wenn sie geschwadert haben, war das nicht schlimm. Aber wenn einzelne Flieger kamen, dann ging es volle Deckung. Die schießen. Wir hatten regelrecht die Hosen voll. Regelrecht. Und trotzdem hat man immer selber das Gefühl der Geborgenheit. Da war keine Tür zugeschlossen. Das gab es nicht. Die Hilfsbereitschaft der Leute war wahnsinnig groß. Waren die Unterlagen fort. Man kam nach Hause, hungrig, irgendwo nach dem Haus. Die älteren Frauen wurden mit Tante angesprochen und die Männer mit Onkel, das war nicht so. Tja, du mal, gibst du mir was zu essen? Das war eine Selbstverständlichkeit. Aber die Menschen waren mit Sicherheit nicht besser wie heute. Sie waren nur gezwungen, mehr zusammenzuhalten. Dann nach Hause 42, dem sind bei Smolensk die Füße abgebrochen. Dann hast du auch die Griechen aus. Der Bruder meiner Mutter meldete sich mit 42 nach Freiburg. ging nach Russland, schrieb noch einige hoffnungsvolle Briefe, dann kam halt die Postbote in Schwarz auf unser Haus los. Da wusste schon jeder, was los war. Wenn die in ein Haus reinging, dann war da wieder eine dabei. In der ganzen Straße, aus jedem Haus, ist irgendwer im Krieg geblieben.
Können Sie sich an den Tag erinnern, als Ihr Onkel Willi eingezogen ist oder eingerückt ist?
Nein, der war weg und so richtig alles mitbekommen hat man jetzt doch nicht.
Mhm.
Das, nur wenn du die Briefe daher liest und mich ganz verblödet ist, dann kann da einiges rauslesen. Sagen durfte man eh nicht, was man gemacht hat.
Wissen Sie im Nachhinein, wo Ihr Onkel eingesetzt war in Russland?
Ja, man muss sich den makabren Brief von seinem Bataillonskommandeur, das war ein Major XY, an den Opa gerichtet. Für Führer, Volk und Vaterland. Das klingt im Nachhinein wie Blumgau. Ich habe diese Not auswendig machen können. Und das sind halt nicht so, wie man sie bringt. Und das sind viele geblieben.
Ja, Ihre Mutter und die Frauen hatten ja zu Hause ihren ganz eigenen Kampf zu kämpfen mit den Kindern zu Hause, den Hof oder alles, die ganze Arbeit, die früher auch Männer gemacht haben. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Mutter erzählte mir, als Säugling oder als ganz kleines Kind, mit auf das Feld, in eine Pferde- und Kuhdecke gewickelt und dann hatte der jemand zu schlafen. Und sie hat die Arbeit gemacht.
Mhm.
Das ist Wasser. Und wie man richtig laufen konnte, dann musste schon irgendwo mitmachen. Wir hatten ja eigentlich alle als Kinder zufrieden. Wir hatten satt zu essen. Meine beiden Cousinen, die waren permanent um mich. Es fehlte nicht an Zuneigung. Vieles kannte man ja gar nicht.
Mhm.
Man war mit ihm zufrieden, was da war. Wo hatten wir nicht? Weil.
Haben Sie Geschwister?
Bitte?
Haben Sie Geschwister?
Ja. Aber die haben vom Krieg nichts mehr hinbekommen.
Okay, also die sind deutlich jünger als Sie.
Ja.
Ist Ihr Vater auch eingerückt?
Ja, die wurden alle eingezogen.
Im Buch habe ich auch von, oder in Ihren Erinnerungen habe ich auch etwas von Fliegerangriffen gelesen, von diesen sogenannten Christbäumen, die ja dann abgeflogen sind, dass die quasi die Luftziele markiert wurden. Haben Sie das auch in Erinnerung?
Aber ganz deutlich, ganz deutlich. Irgendwann im November, ich weiß noch, es war ein Sonntag, Novembertag, neblig, und bei uns war ein gefangener Franzose, der André, ist eingeteilt zur Arbeit. Der kam dann sonntags auch immer. Er machte Kopf über der Treppe runter im Keller, als die Geschwader kamen. Und die haben dann die Flakstellung, die sogenannte Flakstellung angelegt. Um den Flughafen in Gießen zu schützen, waren ungefähr in der Luftlinie 4 Kilometer. Einige Flakgeschütze hatten sich eingegraben und sollten dann den Flughafen schützen. Da kam aufgeregter Großvater, sie setzen die Weihnachtsbäume, sie setzen die Weihnachtsbäume. Dann hast du gesehen, wir konnten vom Speicher aus mal über Gießen schauen. Die hingen in der Luft, ja, wie Weihnachtsbäume, so habe ich es erinnert. Dann wurden die Grenzen markiert, wo die Bomben runter sollen. Und dann ging der Zauber los. Hast du nur eine glühende Wand gesehen und alle paar Sekunden knallt es irgendwo. Da ging wieder eine Bombe hoch. Und die brennte man deswegen so schriftlich, weil die haben Phosphor runtergeschmissen. Und das hört ja nicht mehr auf, als einer brennt. Gießen war eine schöne Stadt. Aber nach diesem Angriff nicht mehr. Soweit ich weiß, war es eine von den 10 stärksten betroffenen Städten in Deutschland.
Hm. Sie sind am nächsten Tag, glaube ich, auch mit Ihrer Mutter nach Gießen reingefahren.
Gefahren ist überzogen. Mit Fahrrad bis Wiesek und dann in die Straßenbahn. Also hingekommen irgendwie. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Der Vater war ja dort zwangsverpflichtet in einer Gummifabrik, also kriegsnotwendige Betriebe. Warum wir hin mussten, keine Ahnung mehr. Ja, das war grausig. Das sind Bilder, die du selbst als Kind nie vergisst. Die Leichen verbrannt. Nicht allzu viele, aber die, die man gesehen hat, die bleiben. Mhm. Die Straßen zusammengehauen. Was stand, waren die ältesten Häuserfachwerke. Und die massiven, wunderschönen Gebäude, die waren alle drüber, alles. Zwangsarbeiter, Soldaten waren dann mit Kipplungen dabei, den Schutt halbwegs zu beseitigen. Also es war fürchterlich. Und tagelang gingen Blindgänger in die Luft. Das war scheißlich.
Wissen Sie noch, was Sie da in der Stadt gemacht haben oder was die Mutter da wollte?
Nee, das kann ich nicht mehr beantworten, das weiß ich nicht. Aber es muss wichtig gewesen sein, sonst wäre Mutter nie hinmarschiert.
Ja, das ist klar. Konnten Sie als Kind schon dieses gesamte Ausmaß erfassen oder ist es jetzt erst später im Erwachsenenalter gekommen?
Ja, wir sind ja mit Trümmer groß geworden. Es gab immer schon mal irgendwelche Angriffe. Der Nachbarort wurde der Bahnhof angegriffen, etwas weiter eine Kleinstadt angegriffen. Aber der richtige, massive Angriff, der keiner von uns aus dem Kopf kriegt, das war Gießen am 6. Dezember 1944. Das war schlimm. Und Trümmer und Elend, das war gegenwärtig.
Weiß man im Nachhinein, oder wissen Sie, wer den Angriff geflogen hat? Ob die Amerikaner oder Engländer?
Amis.
Man kennt ja nur von den ganz großen Luftzielen wie Hamburg, Berlin und die Feuernacht in Dresden, aber eben, dass auch kleinere Städte natürlich betroffen waren.
Gießen war eine mittelgroße Stadt, Eisenbahnknotenpunkt. Mhm. Schon seit vielen, vielen Jahren Garnisonsstadt und Schwerindustrie. Und das und der, wie gesagt, der Einsatzhafen für die Luftwaffe, das war das Kommando Kneif, steht heute noch im Denkmal, die dann die Einsätze gegen Frankreich geflogen haben.
Wo genau liegt Gießen? Wie kann man sich das vorstellen? In der Nähe von welcher großen Stadt?
60 Kilometer von Frankfurt.
Mhm.
Wirklich. Zwischen Frankfurt und Kassel.
Mhm. Ja, ich selbst bin ja aus Rosenheim und da weiß ich auch, dass 1945 auch Luftangriffe auf Rosenheim waren. Unter anderem der Bahnhof wurde zerstört, weil es ja auch eine Hauptverkehrsstrecke zwischen München und Salzburg ist. Und da werden jetzt auch immer wieder noch Fliegerbomben gefunden, die dann entschärft werden müssen. Also hat es da letztendlich fast jede Stadt getroffen in der Zeit?
Bis vor wenigen, ich denke, 2 Jahre ist bei uns im Industriegewerbe wie immer so ein Ding hochgegangen. Überbleibsel von der Bank bis auf die Flakstelle. Das ganze Feld war voll mit Munition und Militärsachen. Mhm. War hier überall rum, das Zeugs.
Nochmal zurückkommend auf die Kriegsgefangenen, durften Sie als Kinder Kontakt mit denen aufnehmen oder war das eher verboten?
Wenn die durchs Dorf marschiert sind, das durften sie ja. Nach welchen Kriterien die rausgelassen wurden, weiß ich nicht. Aber die kamen dann in Gruppen und mit denen konnte man reden. Man wollte ja die Spielsachen haben, die sie da präsentiert haben.
Mm, klar.
Angst hatten wir nur, wie der Krieg fertig war vor dem Polen. In der Nähe war ein Gutshof, dort waren viele, zahlenmäßig weiß ich auch nicht, aber für uns schien das viel, gefangene polnische Männer, die dann später von den Amerikanern in blau gefärbte Militärröcke bekamen. Das waren so. Ja, die gingen bis zur Hüfte. Und wenn dann die Blauröcke kamen, dann hieß Vorsicht, Türen zu. Also die haben sich nachher gerecht. Die haben einige da körperlich adaptiert. Das, scheinbar ist ihnen das vorher auch passiert.
Haben die Kriegsgefangenen auf den umliegenden Höfen geholfen oder auch Aufräumarbeiten und andere Arbeiten verrichtet?
Ja, Sie dürfen nicht vergessen, wie viele Gefangene da im Lande waren. Der Nachbar neben Großvaters Hof, das war ein Gasthaus, kleines Landgasthaus mit einem kleinen Saal. Und dort waren die Franzosen einquartiert, ich schätze so 15, 20. Die durften raus. Die ganze Bewachung bestand aus einem Mann, das war der Wirt selbst, war auch glücklich. Mit dem Gewehr, ob der jemals geschossen hat, der Polizei, das war nicht seine Art. Und diese Leute wurden dann eingeteilt bei den einzelnen Höfen. Die Männer waren im Krieg, Tod, Gefangenschaft, war hier keiner da. Mhm. Und dann wurden mitgeholfen. Und die, das Miteinander zwischen Landleute oder Landwirte und diesen gefangenen Franzosen, das war einfach fast normal. Die gehörten irgendwie schon zur Familie. Mhm. Mag nicht überall so gewesen sein, aber da, wo ich Einblick hatte, war es so. Die wurden gut versorgt übers Rote Kreuz mit Süßigkeiten und anderem. Und davon habe ich einen riesen Anteil immer abbekommen.
Ja, Sie hatten 2 Franzosen erwähnt, wo dann der Abschied auch sehr schwer fiel, als Sie nach Kriegsende wieder zurück nach Frankreich gegangen sind.
Ja. Das war Leo und Andres.
Konnten die beiden Deutsch sprechen oder haben sie sich irgendwie anderweitig verständigt?
Ja, wir haben uns verständigt, wie ich heute Türkisch spreche und die Türken Deutsch. So ähnlich war das. Aber wir kamen klar.
Haben Sie nach dem Krieg nochmal irgendwas von den beiden gehört?
Einer von beiden, da fragen Sie mich nicht mehr, hat irgendwann nochmal einen Brief geschrieben. Ja. Aber da waren ja so viele andere im Vordergrund. Eigentlich schade. Ich weiß nur noch, dass viele, viele Tränen flossen.
Ja. Können Sie sich an das Kriegsende erinnern? Im Mai 45?
Plötzlich war keiner in der Partei. Keiner hatte Nadel dafür. Keiner. Von wegen Wunderwaffe und Deutschland über alles, wir siegen und nee. Keiner. Nein, sie waren alle brav, alle. Ja, Hitlerfahnen waren weg. Irgendwann im April 1945 marschierte man Montag. Der Ortsdiener, der hatte dann so eine Schelle wie die Kuhglocken, lief durchs Dorf und forderte die Leute auf. Es waren ja vorwiegend Frauen, die dann nach Wetzlar, das war dann auch Leitz, Optik und wichtige Betriebe für den Krieg, zur Arbeit gingen, auf zu Hause zu bleiben. Begründung, der Armee hat Wetzlar besetzt und Gießen-Wetzlar drin gerade mal so circa 30 Kilometer. Ja, das war am Morgen. Ich denke so, muss um 7 Uhr gewesen sein. Mittags um 12 war unser ganzes Dorf mit Armeepanzern voll. Das ging ratzfatz, waren sie alle da. Aber negative Erlebnisse mit den Amis hatten wir nicht. Es waren Menschen wie du und ich. Nur was wir nicht begreifen konnten, der deutsche Soldat war angeblich, ja, wie soll ich sagen, im Verhalten, in der Gruppe schick, elegant und stramm und die Amis lässig, Kaugummi kaut, die kippen halb gelaute Zigaretten, schmissen sie weg, das war für uns unvorstellbar. Die liefen da rum wie so eine Schafherde. Aber sie waren irgendwie im Gegenkund. Also Schikane? Nee. Vor unserem Haus wurde ein Panzer abgestellt und ein Afro-Soldat gab mir eine Apfelsine. Ich kannte die Dinge nur aus Gips. Die lagen im Wohnzimmer in der Schale aus Gips gefertigt. Apfelsinen, Bananen und Rosen. Ja. Nur wie sie rochen, wie sie schmecken, das wussten wir nicht. Da bin ich mit dem Ding zum Großvater gerannt. Der hat so fachmännisch untersucht. Nee, nee, die haben Cancer, die so giftig wegnehmen. Das ist, können wir nicht nehmen. Also wurde in die Jauche in die Gruppe geschmissen. Das änderte sich schon nach wenigen Wochen, wo die Amis ganz scharf drauf waren. Waffen, jedes Haus wurde durchsucht nach Waffen. Und dort, wo sich die Gelegenheit bot, aus Schmuck und vor allen Dingen militärische Ehrenzeichen. Da waren sie ganz verrückt drauf. Aber wir haben viel von denen bekommen, sehr viel. Die Mutter, weil der Vater stand vorne auf der Treppe. Die Mutter wollte dann in so eine Kettenschürze, haben wir gesagt. Also die restlichen Würste, die wollten sie in Sicherheit bringen und da stand ein Offizier mit Vater zusammen, ein Army-Offizier. Das muss aber ein Deutschjude gewesen sein, denn er sprach ein astreines Deutsch. Ja. Guckt der Vater an und sagte, sag deiner Frau, sie soll die Würste hängen lassen, wir haben genug zu essen. Der Ami, aus meiner Sicht, hat sich sehr korrekt verhalten. Wir haben dann die Trappel gehabt. Trappel bekamen wir als junger Burschen, wir haben uns mit ihnen geprügelt, weil sie uns die Mädels wegnehmen wollten. Und das ging gar nicht.
Ja, ich habe auch viel gelesen, dass die eben sehr kinderfreundlich waren und Schokolade, Kaugummis verteilt haben an die Kinder.
Ja, sie hatten sie ja, wir hatten sie nicht. Schokolade, ja, was ist das? Und die haben dann einige Häuser beschlagnahmt, wo sie Dienststellen eingerichtet haben. Und was auch kein, das war 47, sollte kein Holz gemacht werden. Und irgendeiner konnte dann ein bisschen Englisch, der andere konnte ein bisschen Deutsch. Also sie brauchten Holz an dem Challenger. Was ist das? Ah ja, du, das ist Kaugummi. Ach so, Kaugummi. Was haben wir gemacht? Heim, und Holzstücke geklaut, zu den Amis hin, und dann gab es Kaugummi, gab es Schokolade. Nur haben sie auch mit uns Schleichen gemacht, ne? Ließen uns Zigarren rauchen, dass wir uns, Entschuldigung, die Hosen vollgeschissen haben. Und Zigaretten bei. Waren doch auch ihre Leute. Schneeballschlacht haben wir mit denen gemacht. Also sie waren zu ertragen.
Mhm. Nochmal auf eine Szene zurückkommend. Sie hatten in Ihren Erinnerungen vermerkt, dass Sie zu einem abgestürzten Flieger gelaufen sind, zu einem kanadischen. Ja. Ist der direkt auf den Feldern bei Ihnen runtergeschossen worden?
Das war ein viermotoriger kanadischer Bomber. Wo sie den getroffen hatten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er bei uns in der Gemeinde abgestürzt. Heute befinden sich dort ein Industriegebiet an der Absturzstelle. Und da der Vater zu Hause war, wegen seiner Verwundung, abgefrorene Füße und dergleichen, hat er mich mitgenommen. An die Unfallstelle als solches durftest du nur nicht ran. Da war die Militärpolizei, hat es abgesperrt. Und ich meine, es wären 5 oder 6 gewesen, die das halt so. 5 waren tot. Die hatte man schon rausgetragen aus dem Wald. Da standen Pferde vorweg, 2 Bauern mit hassverzerrten Gesichtern. Schmissen den einen, sie legten ihn nicht, sie schmissen ihn auf so eine Leiter und dann Hauruck auf den Pferdewagen. So hat man es mit allen gemacht und der eine muss wohl im Baum gelandet sein und hätte noch angeblich mit einer Pistole um sich geschossen. Wahrheit nicht, und ich weiß es nicht. Was mit dem geschehen ist, keine Ahnung. Und die Leichen hat man in einem Friedhof neben der Leichenhalle verscharrt. Ja, aber alles rächt sich. Als dann die Amis uns besetzt hatten, mussten die Besagten, die den die Wortführer waren, die Leichen alle wieder ausbuddeln und die wurden dann nach Amerika geführt. Es gab keine bösen Menschen, es waren keine Nazi-Bonzen, keine, die waren alle brav und wären nicht so ganz brav waren. Er musste 2, 3 Monate nach Darmstadt entnazifizieren, nannten sich das Ganze, und kamen dann, ja, von allen Sünden befreit zurück und führten die gleiche große Klappe wie vorher. Mhm. Und haben im Nachhinein bestimmt wieder das Gemeindegeschehen mitbestimmt. In unserem Haus war ja einiges an politischer Sympathie vorhanden. Die Mutter hatte 3 Gebrüder. Der eine war Kommunist, der andere Adolf-Anhänger und der dritte Sozialist. Und jeder hatte irgendwelche Gegenstände, die darauf hindeuten, was er von der Zimmerer war. Es war 46 oder 47, als die Aufforderung kam, alle Uniformstücke sind bei der Gemeindeverwaltung abzuliefern. Und da hatten wir anscheinend ein Paket wegzubringen. Und meine beiden Cousinen haben tagelang unten irgendwas in der Waschküche im Kessel am Rand. Also, es war schon, keiner wollte was gewesen sein. Sie waren alle nachher ziemlich brav, gute Deutsche.
Gab es bei Ihnen sogenannte Ortsgruppenleiter vor Ort?
Ja. Es waren 44 oder 45. Da möchte ich jetzt den falschen Schatten geben. Bei uns ist das Dorf evangelisch gewesen. Vorwiegend. Wir hatten eine katholische Familie zu der Zeit. Da wurde um die Osternzeit rum, wurden die Konfirmationen durchgeführt. Und da waren schon irgendwelche Militärfuzis vor Ort und haben zwei von den Konfirmanden, die waren damals 14 Jahre, direkt mitgenommen. Dann ging es in die Tschechei und einer ist wiedergekommen, der andere nicht. Das muss man sich vorstellen. 14-jährige Jungs.
Ja, das ist unvorstellbar, aus heutiger Sicht.
Ja, aber damals war das die Gegenwart. Das war so.
Müsste man wahrscheinlich auch vor Denunzianten Angst haben, dass die irgendwas weitertratschen an den Ortsgruppenleiter, dass man mit Sanktionen zu rechnen hatte.
Überlegen Schilder, Vorsicht, Feind hört mit. So. Keiner hat sich noch getraut, dem Nachbarn die Wahrheit zu sagen. Keiner. Denunziantentum war doch an der Tagesordnung. Dann sprach man immer wieder von der Geheimpolizei. Keiner wusste doch, was wirklich los war. Keiner. Und die nachher nach dem Krieg am meisten geschimpft haben, das waren wahrscheinlich die Schlimmsten. Denn wie kann sich ein Mensch ändern, wenn er 3 Monate nach Darmstadt kommt, zur Entnazifizierung? Wolf bleibt Wolf, auch wenn es verwechselt.
War dieser Ortsgruppenleiter auch in Darmstadt zur Entnazifizierung?
Das weiß ich nicht. Die einzelnen Personen, ich weiß, es waren eine ganze Menge vom Ortsmann weg. Aber ob der Ortsgruppenleiter da auch dabei war, wahrscheinlich ja.
Weil viele ja danach anschließend, wie Sie schon gesagt haben, wieder als Bürgermeister oder als tragende Politiker eingesetzt wurden.
Sie hatten halt das Format zu führen. Und das war nicht, das ist doch ein guter Kerl und der hat es doch auch nicht gern gemacht. Der muss doch. Sie wissen, wie das abläuft.
Mhm.
Ich kann mich erinnern, dass die Mutter mit mir beim Ortsbauernführer, ja, als Bauernführer, weil die Hühner nicht genügend Eier legten im Winter. Jeder musste doch jedes Fischkind anmelden. Und man musste anzahlmäßig ein gewisses Prozent musste abgeben. Das wurde beim Ortsbauernführer war das abzuliefern. Ja, wenn die Hühner keine Eier legen, kann sie gehen abliefern. Also ließ man wieder hin, oder hör mal meine Hühner und gut runtergedrückt. Manchmal ging es nicht. Was passierte, kann ich nicht sagen. Mhm. Die Mutter hat es noch viel von Zwecke. Ähnlich war es beim Schlachten. Jeder, fast jeder, hatte irgendein Schwein, was er großzog, um dann im Winter versorgt zu sein. Und da durfte man pro Kopf nur so und so viel Kilo behalten. So, wenn der Schwein ist es ein gewisses Gewicht übersteht, dann hieß es abliefern oder irgendetwas anfallen lassen. Daher wurde Opa immer hin und her geschoben. Mein Patenonkel, der Bruder meiner Mutter, wohnte auch noch im Haus nach dem Krieg. Damals waren wir schon geheiratet, ja. Da waren wir auch schon. Da wurde Opa einmal zu uns gesetzt, dann durften wir das behalten. Auf der anderen Seite, wenn das andere Schwein zu schwer war, dann musste man Onkel August auf die Liste. Sonst hätte man abliefern müssen. Es gab den Holz, obwohl wir einen riesigen Waldbestand hatten. 47 war der Winter saukalt. Die Amis hatten es verboten, Holz einzuschlagen. Also, was haben die Leute gemacht? Was sie nicht hatten, mussten sie glauben. Alles mitgenommen.
Haben Sie eine Einschätzung, wie viele Männer aus Ihrem Dorf im Krieg geblieben sind?
Kann ich Ihnen ziemlich genau sagen, warum. In der Straße, wo ich groß geworden bin, ist aus jedem Dorf, aus jedem Haus einer geblieben. Wir hatten damals rund 1200 Einwohner und 100 kamen nicht mehr heim. 47 Moses oder 46, schon, ich weiß nicht, kamen über Nacht um die 500 Flüchtlinge aus dem Egerland. Ja, die standen dort. Die müssen untergebracht werden. Da lief ein Kommissionsdorf, da stehen das drei, vier Männer. Das Zimmer, das Zimmer, das Zimmer. Da kommen jetzt Leute rein. Keiner hat sich gefreut, aber es ging. Das wundert mich heute noch. Und viele Freundschaften kamen zustande, viele. Die Älteren von den Flüchtlingen, das waren hier meistens Männer im Rentenalter, die gingen dann zu den Leuten, wo der Mann noch im Krieg war oder gefallen war, die Landwirtschaft betrieben und haben dort mitgeholfen. Dafür gab es dann wieder Verpflegung. Es funktioniert. Man hat sich ja auch gegenseitig hochgenommen. Keiner hat doch irgendwie so wie es das heute aussieht, die Hilfsbereitschaft war ganz groß. Leider nicht allzu lange. Je mehr es den Leuten besser ging, umso weniger wurde die Hilfsbereitschaft. Ja, ist es nur noch ich. Und schon nur lange.
Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Flüchtlingskindern, die auch im Dorf gelandet sind?
Ja, die meisten sind schon gestorben. Bin ja auch ein alter Mann mit 85. Hier hinten enge Freundschaft. Da drüben auch viele Landsvereine zu bei. Zusammen Feuerwehr, zusammen Kegelclub, zusammen Fußball. Das war's so. Zusammen Häuser in der Welt, war das selbstverständlich. Das änderte sich nachher nach den 60er Jahren, da nimmt man das Papier ab. Das ist die Stand im Vaterland.
Wenn Sie den Krieg in wenigen Worten beschreiben müssten, aus der Sicht eines Kindes und aus der Sicht heute, wie würden Sie den beschreiben?
Als Kind, furchterregend. Unser Kindergarten war vielleicht nur 60, 70 Meter neben der Schule. Dort gingen wir hin. Dann kamen die Kindergärtnerin. Da passte uns die Stoffmaske ab in den Schulkeller. Da musste man die Straße putzen in der Schule im Keller. Wir haben nur gezittert, wenn es abgenommen war. Wenn die Sanine ging, dann wer da keine Angst hat, das bei mir gekauft hat. Und heute, all die damals auf sich geschossen haben, wenn man die privat zusammennimmt, schießen die einer. Nicht einer. Ich bin etwas in Europa rumgekommen. Haben viele Leute kennengelernt. Wenn ich mich als Mensch benehme, werde ich in der Regel auch als Mensch behandelt. Diese Idioten, Blödsinn da. Wenn so fünf Idioten irgendwo ein Feuer machen und die ganze Nation brennt hinterher, das will man nicht hinkommen. Da kann ich Ihnen nur ein Beispiel geben. Ich hatte viele Jahre eine Wohnung in der Türkei. Ich habe mich mal verbürgt für einen türkischen Gastarbeiter. Die dankbaren Augen werde ich nie vergessen. Er brachte Geld. Er hatte seinem Sohn was versprochen und das Geld war nicht da. Egal. Als ich dann zu ihm zu Besuch kam, sah ich eine Wohnung, die mir gefiel, und er frug, ob ich sie kaufen wollte. Sag ich habe kein Geld mehr. Ich muss mir erst überlegen. Ich mache ein Papier, wissen Sie, was das war? Ein Wechsel. Da hat der Mann all sein ganzes Hab und Gut verbürgt. Ich habe es nie gemacht. Und die Verbindung besteht heute noch. Wir waren viele Jahre in Spanien. Was haben wir dort für gute Menschen betroffen? Die Welt ist nicht schlecht, sie wird schlecht gemacht. Das ist unser Problem.
Welchen Ratschlag würden Sie denn der jungen Generation mit auf den Weg geben, mit ihrer Lebenserfahrung und den Erlebnissen?
Das ist schön. Was höre ich denn von der jungen Generation? Geht nicht. Zu schwer, zu lang, zu kalt, zu warm, zu weit. Hatten wir nicht. Wir mussten nun lernen. Meinen Sie, Deutschland wäre so aus dem Drüben rausgekommen mit dieser Einstellung? Wir jammern heute auf einem Flucht hohen Niveau. Jeder, der ein bisschen da ein paar Playungen hat, der feiert krank, ja gut. Ja. Wann wird man daheim aussenden? Kannten wir nicht, wussten wir nicht. Mit 14 Jahren, in der Woche 49 oder 48 Stunden, da aber von 7 bis um 5 Samstag ebenfalls, bis Nachmittag. Wir haben heute 35 Stunden die Spenden, sind noch nicht mehr normal gekommen. Wie soll das funktionieren? Gab es damals sogenannte Notstandsarbeit. In der Nachbarschaft von uns war eine Flüchtlingsfrau mit dem Sohn einquartiert. Der Rudi, der war damals 15 oder 16. Wir mussten mit in einen Wald, sind dann ziemlich sumpfig. Und da hat der Förster vor, bis heute Abend hast du so und so viel Meter graben gemacht, dann kriegst du einen Zettel. Und mit diesem Zettel ging die Samstag irgendwo zu einer Behörde, dann kamen ein paar Pfennige dafür. Heute, wenn ich arbeiten will, muss es doch nicht mehr, oder? Das geht nicht gut.
Sie leben jetzt auch noch in dem Dorf, wo Sie als Kind auch geboren und aufgewachsen sind, oder?
Ja, aber es ist nicht mehr mein Dorf. Es hat sich so verändert. In jedem zweiten Haus fremde Gesichter, na ja gut, die Bekannten, die Freunde versterben. Es kommen immer wieder neue Gesichter und der Zusammenhalt, der ist einfach weg. Wir hatten 6 oder 7 Kneipen. Irgendwo hast du den Otto, den Karl, den Emil getroffen, wenn man ihn gesucht hat. Da wurde über das gequatscht, über dieses Mal. Unsere Vereine waren uns heilig. Und heute, ja, das braucht man nicht, das hat man nicht. Es ist anders.
Wie hat, glauben Sie, im Nachhinein das Erlebte als Kind Ihr Leben geprägt?
Das kriegen Sie nicht mehr raus. Das kriegen Sie nicht mehr raus. Wenn Sie Menschen sehen, Menschen, die ins Nachbardorf laufen von diesem, das waren 6, 7 Kilometer bis nach Nachbardorf bringen, den hat man das Bein oder die beiden Beine abgenommen, unterhalb vom Knie. Und der trug am Knie als Knieschoner Stücken aus Autoreifen und ist damit gelaufen heute, um Gottes Willen. Da muss ein Autobahn, da muss dies, da muss das. Es ging einfach, weil man musste. Und jeder hat mitgeholfen. Und das ist nicht. Es geht uns zu gut, auch wenn wir es gar nicht wissen. Wir fordern, wir verlangen, aber geben, aber das soll man tun. Traurig. Ne?
Haben Sie in der damaligen Zeit ein persönliches Wunder erlebt? Wo Sie sagen würden, das war ein Wunder, dass Sie mit dem Leben davongekommen sind oder wie sich was entwickelt hat?
Ja, Granaten sind nicht neben uns explodiert und das Überleben ist. Ich habe Ihnen noch von der Flakstellung erzählt. die bombardiert wurde, lag alles da rum. Geschützteile von allen Sachen, viel, viel Munition. An den Verbindungsstraßen der einzelnen Ortschaften waren sogenannte Schützenlöcher gegraben. Dort sprang man rein, wenn es krachte. Auch dort fand man das Zeugs. Im Feld, als die letzten Soldaten abgehauen sind, schmissen sie noch alles weg. Handgranaten, Maschinengewehre, alles. Ja. Mit was haben wir gespielt? Mit Munition. Die Munition, die Patronen aufgebrochen, das Pulver mit sogenannten Brenngläsern, das waren abmontierte Gläser von Taschenlampen angestellt. Flakgranaten haben sie mit den Eisensägen aufgesägt. Das gab dann einen Aschenbecher, dass da nichts in die Luft geflogen ist. Einmal bei diesen Spielen hat sie einen erwischt, der war drei Monate am Krankenhaus, schwerste Verbrennungen. Und die Gewehrpatronen, egal ob beim G oder normale Gewehrmunition, die hatten hinten eine sogenannte Zündhütte. Das haben wir so lange mit Stein bearbeitet, bis es wegflog. Es gab einen schönen Knall. Da hat der eine also auch in das Auge gefangen, der andere in der Nadel. Das hätte dann anders ausgehen können. Handgranaten in der Tage sagten, ja, nur anziehen, das lassen wir, das brauchen wir nicht. Mein Cousin, den hat eine Handgranate zerfetzt, der war gerade mal ja immer wenig, also Glück hatten wir alle.
Beim Spielen oder wo ist er da verunglückt?
Er wollte seinen Vater abholen in Nachbarn. Der war aus Gefangenschaft entlassen und fand dort in einem ausgebrannten bei einem ausgebrannten Militärfahrzeug eine Handgranate. Hat er mitgespielt und das war's. Ich durfte mir noch die durchlöcherten Schuhe tragen. Das war die Möglichkeit. Ich verstehe die Einstellung. Das fällt mir schwer. Wir sind doch mit dem ganzen Militär genug, wir sind in der Großrücken. Angenommen. Im Feld lagen Maschinengewehre rum, da lagen Karabiner rum. Hoffentlich erleben wir das nicht mehr. Dann wird es noch besser. Also, ich erinnere mich an zwei Schullehrer. Der eine flog eine Ju-52 oder 54, wie sie England angegriffen haben. Die erzählte uns die Töpfe und rund. Der andere war bei der Infanterie. Ich hatte einen sehr guten Kontakt mehr zu ihm im Erwachsenenalter. Der erzählte uns, wie man einen Russen Schützengraben stürmt, wie man das macht. Und viele kannten nichts anderes wie Militär. Aber noch eines. Dass mein Opa nicht erschossen wurde, ist ein Reiz für die Folge. Als die Amis unseren West besetzt hatten, war etwas, was ganz böse hätte enden können. Opa war als sogenannte Nachtwächter eingesetzt und musste nachts mit zwei Diensthunden streifen auf. Das saß der Herr auch an der Wand. Der eine Hund war im Hof an der Kette als ein Ami-Soldat, ich meine, es wäre im Mega gewesen, auf den Hof kam, weil der Hund ihn anbellte und so in der Kette rumwohnte, wollte ihn erschießen. Meine Cousine saß in der Küche schrien vor Angst, der Opa stand hinten am Scheibentor mit seinem Revolver. Und beobachtet durch den Astloch das Ganze. Wäre da nicht ein Army-Offizier gekommen, hätte den Soldaten weggeschickt. Der hätte den runterschossen, auch mal den Ego. Dann wäre er auch Deutsch gewesen. Das sind so Kleinigkeiten am Rande, die man halt nie vergessen. Ich habe das Scheißding später gefunden, hinter der Scheune. Da hat der Opa durch die Trommel von den Hunden einen riesen Nagel gehauen und mit Noppen gebogen. Und das war unser Spielzeug. Es war eine interessante Zeit für uns Jungs, aber auch nicht mehr.
Ja, vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen mit mir geteilt haben.
Wir rechnen schon jeden Tag.
Es ist ja wichtig, diese Erzählungen eben an die junge Generation weiterzugeben, um zu wissen, wie es damals war, aber auch aus den Zeiten zu lernen und dass es nicht in Vergessenheit gerät eben.
Also, diese jungen Leute von heute, die haben zum Weihnachten mehr Spielsachen kaputt gemacht, wie wir bekommen. Alles, was geschenkt wurde, war meistens aus Holz geschnitzt, selber gemacht, wurde angemalt und nach 3 Tagen nach Weihnachten war das weg, der Weihnachtsmann hat es wieder rum. Im nächsten Jahr kam das genommene wieder mit einer anderen Farbe und gefreut haben wir uns trotzdem. Heute alles im Überfluss, aber man kann sich gar nicht mehr so richtig freuen. Wenn wir was bekamen, wir haben uns gefragt, was nicht da war. Und heute ist ja alles da, aber uns eigentlich auch. Das ist selbstverständlich nicht Gags. Mit 18 ein Auto, mit 21 eine eigene Wohnung und mit 35 eben Rente. Ist doch gut, oder?
Was haben Sie nach dem im Erwachsenenalter für eine Ausbildung gemacht?
Die Wahl war nicht groß. Büro kam für mich nicht in Frage. Da wäre ich verrückt geworden. Sitzen, nee, geht nicht. Zimmermann wollte ich werden. Gab's nicht. Was es gab, war in der gleichen Firma Maurer, Sander Maurer. Ja, dann tust du hin, wenn du fertig bist.
Ich habe in Ihrem Erinnerungsbuch auch gesehen, dass Sie viel geritten sind und Pferdefreund sind.
Ja.
Ich auch. Sie sehen im Hintergrund vielleicht auch das Bild. Genau, ich bin auch Reiterin.
Die haben mir auch an den Fanghahn gelegt. Der sprach mich im Ort an. Ich würde die Dorfjugend der Kirche vorenthalten. Habe ich ihm gesagt, wenn ich die Kinder mitnehme in die Landschaft, in die Umgebung, dann zeige ich ihnen Gottes Werk. Dann mache ich was richtig. Und wenn sie mich so hinhören, machen sie was falsch. Antwort des lieben guten Vaters, ich soll die Klappe nicht so weit aufreißen. Eins verspreche ich Ihnen, wenn ich Kirche mache, meine Kirche ist voll. Dann bin ich zu meiner Mutter, die fragte mich nur, was hast du angestellt? Die sah mir an, dass da was im Busch war. Aber ich habe nicht mit dem Vater gestellt, warum das hat, das macht man doch nicht mehr. Ja, die komme ich aus der Mutter raus. Gesehen, meine Mutter war pensionierte Vater, bin ich zu denen. Sag ich, ja, mein Willen, ich brauche Hilfe, ich will kein Gehalt. Ich stand zu dem Erfolg, meinen Entwicklung. Wir hatten jeden ersten Sonntag im Oktober zu Volksjahr. Da haben die Willen, da kommen viele Pferde und dann machst du eine Kirche vom Reitplatz. Er wollte nicht. Aber er hatte die Kraft seiner Frau unterschätzt, die hat das gedacht, das musst du tun. Die Kirche war voll, meine. Und dann sind wir stolz wie Molle, morgens, als die Kirchenglocken zum Gottesdienst blieben, mit 84 Pferden, Doppelreihe an der Kirche vorbei. 84 Stück. Das Geldlappen können Sie sich so vorstellen. Die Gebäßerknappen, die Sattelquietsche, die Fensterfliegen. Aber der Vater zeigte Sportgeist. Als er mich traf, hat er mir gratuliert. Ich hätte ihn überzeugt, meine Kämpfchen wäre voll gewesen. Und seit der Zeit haben wir uns auch vertraut.
Das sind schöne Erinnerungen auf jeden Fall.
Ja.
Zum Reiten gehen die Leute dann doch lieber wie in die Kirche. Ja, ich würde es so machen, ich würde Ihnen das Interview dann zuschicken. Das Gespräch, dass Sie das auch haben auf jeden Fall. Und bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Offenheit und dass Sie die Erinnerungen geteilt haben.
Vieles darf ich Ihnen nicht erzählen aus der Jugend, das lassen wir
nicht. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und vielen lieben Dank.
Dankeschön. Auch von mir nochmal danke. Ne?
Ja, gerne. Machen Sie es gut. Ciao, servus.
History Wissen. Heute geht es um den schweren Bombenangriff auf Gießen am 6. Dezember 1944. Ein Bombenangriff der britischen Luftwaffe sorgte in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember in der Universitätsstadt Gießen für schwerste Verwüstungen. Bei den von Lancaster-Bombern der 5. Royal Air Force Group durchgeführten Bombardements fallen weit mehr als 1000 Tonnen Bomben auf die Stadt und zerstören den Stadtkern zu 86%. Die vom britischen Bomber Command mit dem Codenamen Haig, also Hecht, bezeichnete Operation sorgten der Stadt Gießen gegen 1930 für den ersten Voralarm. Kurz darauf erscheinen die ersten Zielmarkierungen, sogenannte abgeworfene Leuchtmittel. Wegen ihrer Leuchtkraft und des kaskadenartigen Falls werden die in großer Zahl abgeworfenen Leuchtkörper im Volksmund auch als Christbäume bezeichnet. Zwischen 20.03 Uhr und 20.35 erfolgt schließlich der schwerste Luftangriff auf Gießen im Zweiten Weltkrieg. Hauptziele der Attacke sind der Gießener Stadtkern, die Gleishafe vor Kleinlinden. Die verheerende Wirkung der von etwa 247 bis 254 britischen Bombern abgeworfenen Sprengmittel töten in dieser Nacht schätzungsweise 390 Menschen. Allein 100 von ihnen sterben, als der Luftschutzkeller der Gießener Gummiwarenfabrik Poppe & Co. im Leihgießener Weg zerstört wird. Weitere 100 Personen kommen im Ortsteil Kleinlinden ums Leben. Die Bombenabwürfe, die im Stadtkern einen Feuersturm entfachen, führen zu fast völligen Zerstörung der alten Gießener Innenstadt. Löschversuche, die den entstehenden Flächenbrand eindämmen sollen, können nur vereinzelt und in völlig unzureichendem Maße durchgeführt werden. Es kommt zum weitgehenden Zusammenbruch der städtischen Verkehrs- und Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur. Woraufhin während der folgenden Tage zahllose Menschen Gießen verlassen. Als in der Nacht des 6. Dezember 1944 die britischen Piloten zu ihren Stützpunkten im Mittelengland zurückkehren, schildern sie ihren Großangriff auf Gießen fast einhellig als erfolgreiche Mission. Considered successful sortie war der gängige Ausdruck dafür. In den Einsatzberichten kommt es wiederholt zu Formulierungen wie gute Konzentration von Bomben, Bränden und Explosionen, große Explosion im Rangierbahnhof, ausgezeichnete Konzentration von Brandbomben, zwei Feuerschneisen beobachtet, große Flächenbrände, sehr gute Brände im Zielbereich, ganze Stadt in Brand. Für die Flieger sind die Brände noch aus weiter Entfernung zu beobachten, bis sie in Wolken verhüllt werden. Was sich hinter jenen Wolken und hinter den Formulierungen verbirgt, lässt sich keineswegs in Worte fassen. Der Angriff auf das Bahngelände wurde vorwiegend mit Sprengbomben geführt. Ein belgischer Fremdarbeiter, der den Angriff in der Margaretenhütte überlebt, spricht von einem in eine Mondlandschaft verwandelten Areal, von einer Verdun-Szenerie, von dem möglichen Einsatz einer neuen Waffe. Der Angriff auf die Stadt hingegen wurde überwiegend mit Luftminen und Stabbrandbomben geführt. In jeder Nacht werden über Gießen mehr als 155.000 Brandbomben abgeworfen. Augenzeugen sprechen von 6 pro Quadratmeter im Stadtkern und von einer pro Quadratmeter am Stadtrand. Die Brände werden von Zeitzeugen mit dem Brand von Rom
mit Sodom und Gomorra, mit der Feuerbrunst der Hölle verglichen. Es fliegen Balken durch die Luft. Gebäudeteile stürzen zur Erde. Streckenweise wird der Asphalt flüssig. Überall Sturmwind, Funkenflug, Qualm. Am Brandplatz brennen das Feuerwehrhaus, das Forstbotanische Institut sowie das alte Schloss mit seinem Museumsbestand völlig aus. Der Lindenplatz und Kirchplatz werden unpassierbar. Am Kanzleiberg wird die Dienststelle des Roten Kreuzes ein Raub der Flammen. Die Besatzung rettet sich durch den Botanischen Garten. Hinter den Marktlauben lässt man noch Möbel und Kleidung an Seilen aus dem ersten Stock herunter und rettet sich ins neue Schloss, dessen Dachgeschoss erfolgreich gelöscht wird. Im Botanischen Garten steht aber der Botaniker die ganze Nacht hindurch, sorgt sich um seine Bäume und schaut der lodernden Stadt zu. Wer am nächsten Morgen seinen Weg über den Brandplatz mühsam erkämpft, findet noch ungeborgene Leichen, verkohlt und verschrumpelt. Und überall nur Trümmer. Ein weiterer Angriff auf Gießen erfolgt nur wenige Tage später, am 11. Dezember 1944. Ich bin sehr dankbar, dass mir Herbert Rau seine Geschichte erzählt hat. Sein Sohn, der sich den Podcast anhört, hatte mich kontaktiert und mir vorab die aufgeschriebenen Erinnerungen des Vaters geschickt. Das Erlebte ist noch tief in Herbert verankert. Szenen, die er damals miterleben musste und die nicht für Kinderaugen bestimmt waren, sind heute noch in ihm lebendig. Die Kindheit der sogenannten Kriegskinder wird durch den Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen Erlebnisse direkt oder indirekt geprägt. Das ganze Leben lang. Krieg hört nicht auf, wenn die Waffen schweigen. Für die zwischen 1930 und 1945 Geborenen hat sich der Begriff Kriegskinder etabliert. Zu jung für den direkten Fronteinsatz, aber alt genug, um Hunger, Vertreibung und Bombenangriffe zu erleiden. Den Verlust von Angehörigen, Trennungen und Todesangst. So kann man Menschen dieser Generation vielleicht in ihrem Handeln etwas besser verstehen. Wenn auch du dir Herberts Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Du könntest den Podcast unterstützen, indem du ihn an Freunde und Bekannte weiterempfiehlst und eine positive Bewertung hinterlässt. Gerne kannst du mir auch eine Nachricht schreiben, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Gerne kannst du mir auf meinem Instagram- oder WhatsApp-Kanal folgen. Diesen findest du unter Wunder, Wissen, Weltkrieg. So ist auch schon das ein oder andere Zeitzeugengespräch zustande gekommen. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.